Tja, vielen Dank. Ich habe ja euch ja unfreiwillig zweimal versetzt, an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag. Aber ihr hättet, glaube ich, von mir nicht viel gehabt, wenn ich gekommen wäre. Also ich war da richtig auch gelegen. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass es heute wieder so gut geht, dass ich heute wieder hier sein kann. Ich habe natürlich überlegt, was könnte ich weitergeben. Und am Jahresanfang ist es natürlich auch eine Frage, wie weit man über die Losungen was weitergibt, über die Jahreslosung. Und so habe ich die Jahreslosung genommen von 2017. Ich denke, viele von euch kennen sie ja schon, wo es heißt, dass Gott uns ein neues Herz gibt und einen neuen Geist in uns hineinlegt. Und für mich war das total interessant. Ach so, jetzt warte mal. Okay, für mich war es total interessant, das Umfeld anzuschauen, in welches Umfeld der Prophet Hesekiel das Wort bekommen hat. Und ich glaube, dass es für uns wirklich was zu sagen hat für das neue Jahr, weil was dort an Verheißung der Prophet empfangen hat, das ist einfach phänomenal. Das ist einfach phänomenal. Wir schauen mal ein bisschen hier, was es so, wie ich das genannt habe. Ich habe die Jahreslosung so beschrieben, von unserem tiefsten Versagen. Natürlich war das damals das Volk Israel, aber ich glaube, prinzipiell wären wir nicht besser. Von unserem tiefsten Versagen bis zum größten Entgegenkommen Gottes. Wo das Volk am tiefsten versagt hat, da ist Gott am stärksten dem Volk entgegenkommen. Und wir wollen uns das ein bisschen anschauen, was da so war. Einfach mal reinschauen. Das überspringe ich gerade mal. Ich möchte euch was anderes zeigen, weil wir müssen immer ein bisschen die Heilsgeschichte anschauen. Ihr seht hier, das ist das Reich Juda. Hier sind die ganzen Könige und hier sind die ganzen Propheten. Juda und hier ist Israel, das Nordreich. Hier sind die ganzen Könige und hier sind die Propheten. Hier ist praktisch ca. 950 vor Christus. Der König Salomo hat super gut angefangen und er war hoffnungsvoll, Hoffnungsträger, super König. Aber er hat dann sich mit ausländischen Frauen eingelassen und hat ihre Götzen verehrt. Und Gott hat ihm gesagt, das soll er nicht tun. Und er hat gesagt, das wird eine Folge haben, das wird das Reich zerreißen. Das Reich wird geteilt in 12 Stämme vom Nordreich und in 2 Stämme vom Südreich Juda. Und Gott hat immer versucht, durch Propheten das Volk zu erreichen, immer wieder sie auf den richtigen Weg zu bringen. Also er hat viele Propheten eingesetzt und auch hier unwahrscheinlich viele Propheten eingesetzt. Und im Nordreich war es so, die ganzen Könige, es sind 19 Könige und keiner war gottesfürchtig. Alle sind von Gott abgefallen. Im Südreich Juda gab es auch 19 Könige und eine Königin und da war es immer auf und ab. Manche sind Gott sehr hingegeben gewesen und andere von Gott abgefallen. Also es war sehr unterschiedlich und Gott hat immer wieder herausgerufen und hat gesagt gehabt, sie sollen auf seinen Weg gehen, sonst wird er seinen Schutz von ihnen wegnehmen. Sonst wird Gericht kommen, er wird seine Hand von ihnen nehmen. Das haben sie überwiegend ignoriert. Und 722 vor Christus ist Israel in die assyrische Gefangenschaft gekommen. Und Juda war noch nicht in der Gefangenschaft, das Südreich. Und die haben auch, so gab ganz unterschiedliche Könige. Die einen, die haben sich Gott ganz zugewandt gehabt und andere wieder nicht. Aber das Volk im Gro war immer so wankelmütig. Und hier haben wir den Propheten Hesekiel. Hesekiel, der war von Juda oder war dort, zuerst war er Priester. Und seine Wirkungszeit von Hesekiel, die war von ca. 693 vor Christus bis 671 vor Christus. Also er war ungefähr 22 Jahre Prophet, er war aber zunächst Priester. Und als junger Priester ist der Hesekiel in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Das war 697, das war die erste Wegführung, das war die Oberschicht. Die Oberschicht ist da weggeführt worden, die Könige, die Vor allem auch, wer weggeführt worden ist, das waren die Waffenschmiede, die sind auch immer mitgenommen worden und die Priester und so weiter. Die sind weggeführt worden und er war mit dabei. Und er war damals Priester und 5 Jahre später hat Gott ihn zum Propheten berufen in der Gefangenschaft in Babylon. Das ist wichtig einfach, dass man das weiß vom Hintergrund von dem Text. Mehr braucht man momentan, denke ich, nicht wissen. Jetzt gehen wir mal zu dem Text und was da eigentlich drinnen steht. Also, Hesekiel war in der Gefangenschaft in Babylon. Und dann, Jerusalem war noch nicht eingenommen. Juda war eingenommen, aber Jerusalem noch nicht, weil Gott auf den König Hiskia damals eingegangen ist. Dass er gesagt hat, ich bewahre noch eine Zeit lang Jerusalem, weil er ein gottesfürchtiger König war. Und der Hesekiel war schon in Babylon und er hat an die Gefangenen geschrieben in Jerusalem. Und er hat ihnen gesagt, hört mal zu, es ist ganz wichtig, dass ihr Gott nachfolgt. Sonst wird auch Gott hier den Schutz wegnehmen müssen und Jerusalem wird eingenommen. Und die haben damals gesagt, Jerusalem wird niemals eingenommen. Ach, du bist doch ein Schwätzer. Jerusalem wird niemals eingenommen. Sie waren irgendwie fromm, die Leute dort. Die haben Gott schon verehrt, aber auch andere Götzen verehrt und haben eigentlich nicht allzu groß zugehört. Das war ungefähr die Situation. Und der Hesekiel hat gesagt, gebt Acht, schaut, dass ihr euer Leben wieder ganz mit Gott in Ordnung bringt. Schaut, dass ihr euch von ganzem Herzen ihm zuwendet, dann kann Gott euch helfen und sonst wird er euch den Schutz wegnehmen müssen. In Babylon war eine schlimme Situation. Wie gesagt, die Oberschicht war schon dort und eine ganz große Hoffnungslosigkeit. Es war für die Juden ein Trauma. Die haben nie geglaubt, dass das geschehen wird. Sie haben immer gedacht, okay, wir sind das auserwählte Volk, darauf können wir uns berufen, wie man sich heute auf die Taufe beruft, Säuglingstaufe. Ich bin als Säugling getauft, mir kann ja nichts passieren, ich bin gerettet. So haben sie sich auf die Berufung, Herausrufung Gottes als Volk berufen. Und uns kann nie was passieren. So hat es Gott nie gesagt, auch mit der Säuglingstaufe, so hat es Gott nie gemeint. Aber sie haben auf was ganz Falsches gebaut. Sie haben da drauf gebaut, haben gedacht, ja, da passiert nichts. Und darum waren die so geschockt, die waren total geschockt, als das Nordreich eingenommen worden ist und als der Großteil vom Südreich eingenommen worden ist. Sie waren total geschockt, total hoffnungslos. Tiefste Finsternis war in ihren Gedanken und in der Umgebung natürlich. Sie waren Sklaven dort. Es war sehr unterschiedlich in Babylon. Den einen ging es ein bisschen besser, andere haben fast nichts zu essen gehabt. Das muss man auch wissen. Also sie haben eine ganz elende Situation dort gehabt. Und im Grunde hat der Hesekiel als Prophet gesagt, so, geistlich ist alles tot bei euch. Ihr habt kein Land mehr, ihr seid weg von Jerusalem. Im Grunde ist alles tot und das haben sie selber gesehen, das haben sie erlebt. Und in diese Situation kommt dieses Wort. In der tiefsten Stelle des Volkes, wo alle Hoffnung, alles Machen aus eigener Kraft, alles vorbei war. In diese Situation kommt dieses starke Wort und der Hesekiel hat dieses Wort öfter gehabt. Wenn ihr Hesekiel lest, Kapitel 11, kann man auch sehen, hat das auch schon gehabt. Und im Kapitel 11, das ist noch phänomenaler, was er damals schon gesehen hat. Er war, wie gesagt, in Babylon und hat eine Schau gehabt. Er hat es gesehen, dass Gott was Neues schaffen wird, aber er hat auch gesehen in Hesekiel Kapitel 11 ab Vers 23, dass die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel weggeht. Das war das Allerschlimmste. Er hat gesehen in der Vision, die Herrlichkeit Gottes hebt sich vom Tempel und verlässt Jerusalem. Das hat er gesehen. Und das war natürlich, wo er das auch gesagt hat, ja, das ist geschehen. Die Herrlichkeit Gottes hat Jerusalem, Gott selber hat Jerusalem verlassen. Und das war natürlich der Todesstoß. Jetzt ist Jerusalem total verlassen. Gott hat die Stadt verlassen. Das war für die in Jerusalem, die haben das wieder mal so richtig geglaubt. Aber Hesekiel hat gewusst, das ist die geistliche Situation. Das ist die geistliche Situation von damals. Das ist das, was damals passiert ist. Und dann doch hinein sagt der Prophet, das ist ein ungeheures Wort, ihr lieben Geschwister. Das ist total das Gegenteil, was das Volk jetzt erlebt hat und wo es geistlich gestanden hat. Also sie waren wirklich am 0-0-0-Punkt. Und da hinein sagt er, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Natürlich müssen wir jetzt die Verse vorher noch anschauen, und weil die Verse vorher, die sind für uns auch wichtig, weil darin einiges deutlich wird. Im Vers 22 sagt Gott, darum sage zum Haus Israel, das soll der Hesekiel zu ganz Israel sagen, so spricht der Herr, Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Durch ihr Verhalten, durch ihr Leben haben sie Gott im Grunde verspottet, unter den Nationen, unter den anderen Völkern. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als Heiliger weise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und dann kommt es, und ich werde euch ein neues Herz und so weiter. Und Vers 28, und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von allen euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr, das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Das war im Grunde das Umfeld, wie ich vorher schon gesagt habe. Das ist wichtig, dass man das weiß. Wie gesagt, es war der tiefste Tiefpunkt des Volkes. Und Gott selber hat seines Namens willen, hat er gesagt, er wird alles verändern. Im Grunde ist es natürlich nicht nur um seines Namens willen, sondern es ist ein Ausdruck letztlich auch seiner Verbindung, seiner Liebe zu seinem Volk, wo er sagt, ich werde ein neues Schöpfungshandeln bringen. Wir haben einen Bund geschlossen am Sinai, wo er gesagt hat, ja, wir wollen Gott folgen, wir wollen den Ordnungen und den Rechtsbestimmungen, das wollen wir tun, wir wollen dir folgen. Und den Bund haben sie 100-mal gebrochen. Und ich denke, wir sagen auch oft, wir wollen dir folgen, wir wollen das tun, was du sagst. Aber die Frage ist, wie oft brechen wir das? Wie oft brechen wir das? Und das Volk Israel hat sehr oft gebrochen. Und Gott hat gesagt gehabt, schon angekündigt, dass er einen neuen Bund geben wird. Das ist im Grunde der neue Bund und das ist ein neues Schöpfungshandeln. Vorher haben die Menschen praktisch aus sich, aus ihrer Möglichkeiten heraus, haben sie versucht, Gott zu folgen und sie haben gemerkt, das können sie nicht. Und Gott schafft jetzt was ganz Neues. Er sagt im Grunde, jetzt mache ich was, ich komme euch nochmal 100 Schritte entgegen und ich werde in euch was verändern. Und das, da möchte ich jetzt drauf eingehen, weil das ist das Stärkste, was wir in der Nachfolge erleben. Ich weiß, ihr seid ein bisschen müde, aber das kriegen wir schon hin. Also, wir haben von einem steinernen Herz gehört und wir haben von einem fleischernen Herz gehört. Was würdet ihr sagen, was macht ein steinernes Herz aus? Könnt ihr selber jetzt ein bisschen mitarbeiten. Was macht ein steinernes Herz aus? Unbarmherzigkeit, Strenge, keine Liebe, genau. Gleichgültigkeit, Bitterkeit. Das steinerne Herz, also ja, das ist alles richtig. Weil im Alten Testament kommt es öfters vor, was macht man, wenn man von Gott was hört? Man macht zu. Also dass man sich verschließt, macht auch das. Also verschließen vor Geistlichen. Tod kann nicht atmen, interessant. Sonst irgendwas? Okay, heute ist denke vielleicht nicht so ganz einfach. Okay, jetzt schauen wir mal. Ihr habt fast alles. Hart, kalt, starr, unbeweglich, stur. Verletzungen sind es oft. Stolz, eigene Wege. Das gehört alles biblisch in das steinerne Herz. Unbeweglich, verkrampft, Auflehnung gegen Gott, Ablehnung Gottes, Gleichgültigkeit, Hartherzigkeit, leblos und tot. In doppelten Sinnen menschlich tot und geistlich tot. Das beschreibt das steinerne Herz, dass man geistlich tot ist. Geistlich, dass die ganze Verbindung zu Gott abgebrochen ist. Man hat zugemacht. Zum Beispiel im Alten Testament heißt es öfters, und sie verhärteten ihre Herzen. Jedes Mal, wenn jemand sich Gott gegenüber, wenn er zumacht und praktisch sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will das nicht, damit verhärtet er geistlich sein Herz. Das ist ganz wichtig, immer zu wissen. Und je mehr wir uns geistlich verhärten, umso weniger kommt Gott der Stimme an uns ran. Was macht das fleischliche Herz aus? Das darfst du nochmal mitmachen. Leben und Wärme. Liebevoll, offen. Leben. Selbstlosigkeit. Gütig. Empfindsam. Ich glaube, ihr habt es ein bisschen mehr, als ich drauf habe. Aber nee, noch nicht. Aufopfernd. Aber das kann man weiter endlos weitermachen. Aber das ist ganz wichtig, das, was die Bibel darunter versteht. Ein fleischernes Herz, das ist warm und weich. Also warm. Auch der Stein ist kalt. Also rein schon von der Materie so. Warm oder kalt, weich, formbar, beweglich, verletzbar, sanftmütig, gütig, demütig, belehrbar, liebevoll, gnädig, herzlich, anziehend, einladend, gehorsam und lebendig, geistlich lebendig. Also im Grunde beschreibt die Bibel, dort kann Gott, zu dem Herzen kann Gott reden. Das ist menschlich lebendig, aber auch geistlich ansprechbar auf Gott. Also das ist die Frage, welches willst du stärker leben oder in welche Richtung willst du stärker gehen? Es wird bei uns werden immer wieder zum Beispiel auch Härten da sein. Ups. Dass wir hartherzig sind. Ich glaube, dass Gott heute Morgen uns ansprechen wird, möchte, wo wir hart geworden sind. Und du merkst es fast immer, du bist dort hart geworden, wenn jemand dich auf die Sache anspricht, dass du reagierst innerlich mit Wut und Ärger. Überleg, wo du hart geworden bist. Vielleicht Gott gegenüber, vielleicht deinem Partner gegenüber, Geschwister gegenüber, einem Arbeitskollegen gegenüber Oder der Regierung gegenüber. Ich finde ja auch ganz viel nicht gut, was sie machen. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zumache, sondern dass ich weiter für sie bete, dass ich weiter sie segne und nicht zumache und sage, es hat eh keinen Wert. Gott, wenn mir eh keinen Wert ist, schau schnell, dass wir richten. Also da überleg, wo ist das? Oder stur oder starr. Wo bist du stur? Das ist oft ein Riesenproblem in einer Gemeinde. Oder wo gehst du gerade eigene Wege? Wie der Markus toll gesagt hat in der Einleitung, dass Gott uns im Team will, dass er will, dass wir mitarbeiten, dass er will, dass wir Dinge mittun, ist keine Frage. Aber wenn wir anfangen zu sagen, wir brauchen dich gar nicht mehr, wir ignorieren dich, das ist eine völlig andere Situation. Völlig anders. Wenn sie sagen, Markus, also Chef, Feierabend, da hast du mir nichts mehr zu sagen, dann bist du auf dem eigenen Weg. Oder wo lehnst du dich gegen Gott auf? Ein ganz großes Problem ist oft Gleichgültigkeit. Das ist also mir egal. Was mit dem ist, ich will mich nicht öffnen, ich will mich nicht verletzbar machen, ist mir schnurzegal, was mit dem oder jenem ist. Gleichgültigkeit gehört zum harten Herzen und wo man auch zumacht, auch Gott gegenüber, auch Menschen gegenüber. Oder wo sind wir vielleicht richtig hartherzig geworden? Und dann kommt wirklich Bitterkeit und Hass. Und das führt letztlich zur geistlichen Leblosigkeit und auch mit der Zeit zum geistlichen Tod. Jesus ist im Grunde der, der gekommen ist. Und das ist das Neue. Ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist Jesus, der gekommen ist. Und wo er letztlich in der Rechtfertigung heißt es, Jesus für uns, er ist für uns gestorben. Er ist an unserer Stelle gestorben, Jesus für uns. Aber es gibt eine ganz andere Dimension, wo so die Frage ist, ob wir die schon eingenommen haben. Jesus in dir. Der Heilige Geist ist in dir und die Bibel spricht auch im Römerbrief, dass Jesus in uns sein will. Und er, sein Wesen, will Gestalt gewinnen. Ich persönlich glaube, dass wir das oft nicht einnehmen. Jesus in dir. Im Grunde ist es so, wir wollen uns verändern. Wir wollen Charakter verändern. Wir wollen Umstände verändern. Und alles, was wir so zunächst tun können, sollte man tun. Ich persönlich glaube, dass wir unseren Charakter nicht verändern können. Dass wir unser Herz nicht verändern können. Wir können kleine Nuancen verändern. Aber unser Herz können wir überhaupt nicht verändern. Darum ist es notwendig gewesen, dass Gott gesagt hat, ich gebe euch ein neues Herz, einen neuen Geist in euch. Und von innen heraus will Gott unser Herz verändern. Das können wir nicht. Ich bete ganz oft, Herr, verändere du mich. Wenn ich gleichgültig bin, verändere du das. Das wirst du nur bedingt selber verändern können. Aber vom Herzen her, wenn du Herzensänderung willst, dann brauchst du den Heiligen Geist und Jesus dazu. Darum, ich möchte es jetzt auch noch weiter zeigen. Das ist schon, was bedeutet das für uns? Wir sollten, denke ich, in Jubel ausbrechen über der Gnade und Güte Gottes uns gegenüber. Also wie gesagt, mit dem neuen Herzen und mit dem neuen Geist in uns ist Jesus, ihr kennt es schon, aber es ist wichtig, dass wir das nochmal wahrnehmen. Er ist uns an den größten Schritt entgegengekommen, dass er in uns all die Dinge tun kann, die er vorhat und die vorher das Volk nicht geschafft hat. Der neue Bund hat bessere Verheißungen. Der alte war nicht schlecht, der Bund war gut. Nur die Menschen waren so, dass sie auch den nicht oft nicht erfüllen wollten. Und zum Teil nicht erfüllen konnten, weil die Sünde die Kraft des Negativen gegen sie war. Sie haben das Wollen zum Guten gehabt, aber haben keine Kraft gehabt, das wirklich ins Leben umzusetzen. Es sei denn, sie haben sich ganz dicht an Gott gewandt wie Abraham. Abraham hat aus Glauben gelebt, er hat es gelebt, der Mose auch. Aber insgesamt ist Gott da nochmal einen unwahrscheinlichen Schritt entgegengekommen. Und mein Wunsch für das neue Jahr ist, dass wir das viel stärker einnehmen, was da geschehen ist. viel stärker, dass wir Gott in uns arbeiten lassen. Den Heiligen Geist in uns arbeiten lassen, dass wir ihm Raum am Ast geben. Und du wirst Wunder erleben von deiner persönlichen Veränderung in deinem Charakter. Es wird geschehen. Deine Schwachstellen werden zur Stärke werden, wenn du Gott wirklich Gott sein lässt. Und wenn du ihn richtig ranlässt. Es gibt begründete Hoffnung durch die Stelle, dass Gott unseren neuen Geist und ein neues Herz gibt. Begründete Hoffnung für das persönliche Grenzen, für deine persönlichen Grenzen und deinen mangelhaften Charakter. Dass wir mangelhaft sind, das weiß Gott. Das hilft mir immer wieder, dass ich sage, Herr, du weißt, wenn du berufen hast. Du weißt es einfach. Ich mache an dem groß rum. Und ich bemitleide mich auch gar nicht mehr. Das ist alles nur, was der Feind uns runterziehen will und wir selber uns mit uns beschäftigen. Deinen mangelhaften Charakter, den kennt Gott. Aber der bleibt nicht, wenn du das willst. Der bleibt nicht, weil der Heilige Geist in dir ist. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich, dass er deine Schwachstellen wirklich verändert. Dass er deine Ungeduld, dass er da wirklich Geduld schenkt. Aber die Frage ist, ob du das holst. Ob du sagst, Herr, ich brauche wirklich Geduld und ich will sie von dir holen. Ist das dein Ding? Ist das das, wo du wirklich schwach bist in deinem Charakter, dass du glaubst, dass Gott da stark werden will in dir? Glaubst du das wirklich? Das ist das neue Herz, der neue Geist, das neue Herz soll wachsen. Also es soll sich entwickeln, indem dass wir die Kraft des Heiligen Geistes einsetzen und sagen, Herr, ich brauche dich. Herr, ich will die Veränderung vom Herzen von innen her. Dass ich sage, ich will das. Dass wir uns leiten lassen durch den Heiligen Geist. Und ihr könnt, eigentlich ist es so, die Schwachstellen haben einen Grund, warum die Schwachstellen bei uns Schwachstellen sind. Die sind in der Regel geworden. Unterschiedliche Hintergründe, die sind geworden und oft findet man sie sogar noch richtig. Jemand, der sich mit Ellbogen durchsetzt, der findet es richtig, weil er irgendwann gesagt hat, das ist richtig so. So komme ich im Leben besser zurecht. Also unsere Unverbindlichkeit, zum Beispiel die Schwachstelle, Unverbindlichkeit, Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, jetzt könnte man den ganzen Stein an der Sache runternehmen, Selbstsucht, Stolz, Rechthaberei, Neid, Eifersucht, Unbarmherzigkeit, Sturheit, die will Gott in das Gegenteil verändern. Glaubt ihr das? Wie kann man Unverbindlichkeit ins Gegenteil verändern? Das kannst du mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dass du dort, wo du merkst, jetzt wärst es wieder, sagst, Herr, ich will das nicht mehr. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm du jetzt, gib mir Kraft, dass ich eine Entscheidung fälle, dass ich jetzt pünktlich zum Beispiel in Gottesdienst kommen will. Oder dass ich Verantwortung übernehmen will. Das sind Dinge, die wir aus der Kraft des Heiligen Geistes machen. Hier in Babenhaus, ihr macht es unwahrscheinlich, also an der Stelle seid ihr unwahrscheinlich verbindlich. Aber zum Beispiel die Herausforderung, wo es um Unbarmherzigkeit geht oder Gleichgültigkeit. Wie kann man Gleichgültigkeit verändern? Gleichgültigkeit verändern. Wir haben einen Grund, warum wir gleichgültig sind. Vielleicht hast du gesagt, ich schaffe das nochmal. Wenn ich alles an mich ranlasse, dann gehe ich unter. Das ist ja Selbstschutz oft. Aber Gott, mit der Hilfe Gottes brauchst du diesen Selbstschutz gar nicht. Wo du sagst, Herr, ich will das gar nicht mehr. Ich will nicht mehr gleichgültig sein. Ich bitte dich, dass du mein Herz veränderst. Mach das jetzt selber. Du schaffst es nie. Sage dir gleich. Sag, Herr, ich bitte dich, dass du mein Herz veränderst. Ich will nicht mehr gleichgültig sein, sondern ich will interessiert sein. Ich will liebevoll sein. Ich will das total, dass du das wendest in mir. Und das würde ich uns wünschen für uns selber, dass wir schauen, wo sind unsere Schwachstellen? Wo sind wir in Richtung, dass es ein hartes Herz gibt? Wo ist es in Richtung, dass der Charakter wirklich nur schwach ist? Und wo will Gott genau das Gegenteil schaffen? Wo er dann sagt, ja, er will das Gegenteil, er will Verbindlichkeit, er will Treue, Erbarmen und Hingabe oder Demut und Großzügigkeit. Das will er schenken, das will er geben. Und vielleicht bist du irgendwo an einer Stelle, wo du merkst, da kommst du jetzt nicht weiter. Oder vielleicht bist du jemand, der sehr jähzornig ist. Jähzorn muss nicht bleiben. Jähzorn muss nicht bleiben. Nur wenn du sagst, es ist okay so, dann wird er bleiben. Und wenn du sagst, Herr, wenn das kommt, wenn das Gefühl kommt, Herr, jetzt brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes. Ich will mich dagegen entscheiden. Und dann gibt es ein paar ganz praktische Hilfe. Geh raus, geh von der Situation weg, wo du explodieren würdest und all dein Schutt über die anderen ausschüttest. Geh aus der Situation heraus. Früher hat man gesagt, geh raus und tu Holz hacken. Ja, die ganze Energie rauskauen. Also geh da raus aus der Situation, aber bet Gott darum, dass er dein Herz verändert. Sonst wird sich das auf Dauer nur bedingt verändern. Aber je mehr Gott unser Herz verändern darf, zu dem fleischenden Herz hin, umso stärker wird Jesus Gestalt in uns gewinnen. Und es hängt damit zusammen, ob ich glaube, dass Jesus in mir ist und dass er das von innen raus wirklich tun will. Mit dem Heiligen Geist. Aber auch mit dem, dass du ihn da total in diese Schwäche, in die Schwachstellen einbeziehst. In die Schwachstellen will er hinein. Und er will das verändern. Er will das umkehren. Oder wenn es um Verletzungen geht. Verletzungen, wenn die bleiben, die haben eine Eigendynamik. Verletzungen immer wieder an derselben Stelle wirst du wieder verletzt, wenn nicht Vergebung geschieht. Wenn du das nicht loslassen kannst. Vergebung ist für mich das Wichtigste, dass ich sage, Herr, ich brauche deine Liebe dazu. Ich brauche deine Kraft dazu. Vieles können wir von uns aus nicht vergeben. Wir würden es nur verdrängen. Aber richtige Vergebung, da beziehen wir Gott mit ein. Und nochmal, ich wünsche mir für das 2017, dass wir Gott in alles total mit einbeziehen. Die Kraft des Heiligen Geistes, aber Jesus selber in uns mit dem Bewusstsein. Er ist in mir. Er arbeitet von innen nach außen. Und er will die Veränderung. Und es ist nicht so, dass es deine Kraft ist, sondern es ist wirklich so, mit ihm zusammen ist es ein Teamwork, wo du als Sieger hervorgehst. Und wenn du wieder mal fällst, dann hilft er dir wieder auf. Aber er will, dass das mit der Zeit gefestigt wird. Dir sagt, ja... Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Warum konnte Jesus ein weiches Herz behalten? Das ist der Gradmesser. Warum? Er war bis zum Schluss, hat er offenes, weiches Herz gehabt. Was meint ihr, wie oft er abgelehnt worden ist? Wie oft er, das heißt Teufel, hingestellt worden? Du bist der Oberste, der Teufel. Genau das krasse Gegenteil. Jesus ist sehr oft verletzt worden. Paulus ist sehr oft verletzt worden. Viele von uns, ich selber bin sehr oft verletzt worden. Das weiche Herz kannst du nur immer wieder einnehmen, wenn du Gott da reinlässt und sagst, Herr, ich brauche jetzt dich. Ich brauche deine Erbarmen. Ich brauche das, dass ich das loslassen will. Weil oft wollen wir es gar nicht loslassen. Ich will ja was festhalten. Dass ich es loslassen will. Und das ist ganz wichtig. Vergebung ist was, wo wir wirklich Gott selber, die Liebe Gottes brauchen und die Kraft des Heiligen Geistes. Vergebung hält unser Herz weich. Vergebung ist ja auch, meistens ist es so, wenn Menschen uns wehtun, wir fahren unsere Jalousien hoch. Und es ist verständlich, ein gewisser Selbstschutz ist verständlich. Aber der Selbstschutz, den können wir wieder runterfahren, je mehr wir den Heiligen Geist da reinnehmen. Und je mehr wir auch eine Verletzung mit ihm zusammen wieder verarbeiten. Das heißt nicht, dass wir dann nicht verletzt werden. Jesus ist weiter oft verletzt worden. Ich bin, wie gesagt, auch wenn ich vergeben habe, auch weiter verletzt worden. Und ihr kennt es auch. Aber das Entscheidende ist, ob du das dann loslässt. Und der Heilige Geist, ich denke, der gibt uns eine ganz andere Ebene. Er gibt uns eine ganz andere Ebene von Barmherzigkeit und von Einordnen der Situation. Die Erwartungen am Menschen gehen runter. Meistens werden wir ja verletzt, weil wir viel zu hohe Erwartungen haben. Die gehen einfach runter. Du merkst, wir sind Sünder. Und warum soll ich vom anderen erwarten, dass er immer alles richtig macht? Das ist völlig überzogen. Völlig überzogen. Du machst es doch selber gar nicht. Also Verletzungen, es ist ganz toll, was da das erneuerte Herz oder beziehungsweise den neuen Geist, und er sagt ja, ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen tut. Das ist tatsächlich, du willst, das ist von innen heraus, dass wir Gott folgen wollen. Wenn du nicht zu dem Punkt kommst, dass du von innen raus Gott folgst, dann bist du noch relativ weit hinten an dem, wie du Gott in dein Leben einlässt oder was du über Gott denkst. Je mehr wir Gott kennenlernen, je mehr wir merken, dass er wirklich uns meint und dass es seine ganze Liebe ist, warum er uns auch, wie er uns auch das Ganze schenkt, umso mehr wirst du merken, ja, ich will ja Gott folgen. Nicht, es wäre gut, dass wir Gott folgen. Das ist viel zu wenig an Beziehung. Ich will Gott nachfolgen, weil ich erkannt habe, wer er ist. Weil ich sein Wesen mehr und mehr verstanden habe. Weil ich seinen Charakter mehr und mehr verstanden habe. Das wünsche ich uns wirklich, dass es uns so eine starke Kraft und Begeisterung gibt, dass wir da merken, dass Gott uns was ganz Tolles hat. Jesus möchte deine Hartherzigkeit und Gleichgültigkeit wirklich in Liebe und Barmherzigkeit verwandeln. Lass es zu. Wenn das harte Herz, wenn die Härte hochkommt, gib sie Gott, liefere sie aus und sag, Herr, ich möchte erbarmen. Ich möchte von dir einen Tausch, wir tauschen. Ich möchte, du kannst es entweder mit dem, ich möchte das fleischerne Herz oder ich will den Tausch. Ich möchte erbarmen, das Erbarmen hervorbricht. Aus meinem Herzen, dass mein Herz verändert wird, dass ich Erbarmen lerne und dass ich Erbarmen will. Deine geistliche Lauheit und Auflehnung gegen Gott will Gott mit Feuer des Heiligen Geistes verändern, das glaube ich. Dort, ich habe, wie gesagt, ich habe mich auch oft Gott gegenüber aufgelehnt und ich war ganz nett im Clinch und denke, das wird auch immer wieder mal kommen. Dass ich im Clinch mit ihm bin. Euch hätte ich gehen lassen. War ich im Clinch mit Gott. Aber ich denke, es ist gut. Also wo ich einfach merke, auch, das ist gut, mit Gott dann drüber zu sprechen. Sag die Dinge, die du nicht verstehst. Und wir werden viele Dinge haben, die wir nicht verstehen. Und ob Gott es immer erklärt, ich denke, er hat versucht, mir vieles zu erklären. Ob er immer alles erklärt oder ob wir es verstehen können, das ist eine ganz andere Dimension. Aber sag es, sei mit ihm im Gespräch, sprich mit Geschwister drüber. Hab das it für dich und igle dich nicht ein, weil das ist eigentlich das, was der Feind will. Er möchte, dass du isoliert wirst von Gott. Er möchte, dass du isoliert wirst von Gemeinschaft. Er will, dass du keine Chance hast. Und ich möchte uns nochmal sagen, im Hesekiel 36, und da komme ich jetzt zum Schluss, da steht in 11 Versen steht 12-mal ich werde. In 11 Versen steht 12-mal ich werde. Das ist die stärkste Dichte des ganzen Alten Testaments, wie oft Gott gesagt hat, ich werde. In 11 Versen 12-mal ich werde. Und das wünsche ich jedem von uns, dass ihr glaubt, dass Gott das wird, das tun wird. Je mehr wir wirklich das glauben, dass Gott es in uns durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch seine Liebe bewirken will, umso mehr werden wir Veränderung erleben. Wenn du es nicht glaubst oder nicht willst, wird kaum eine Veränderung geschehen. Aber umso stärker du dich darauf einlässt, gerade in der Schwachstelle, gerade heute Vormittag, wenn du sagst, das ist meine Schwachstelle und es soll in diesem Jahr zur Stärke werden, dann glaube ich, dass es geschieht, wenn du dranbleibst. Dann glaube ich, dass das geschieht. Das ist die gute Nachricht für das neue Jahr und das wünsche ich uns, dass ihr da begeistert seid, weiter Jesus nachzufolgen, Gott nachzufolgen. Das ist das größte Entgegenkommen Gottes, das überhaupt für uns möglich war. Dass er seinen Heiligen Geist sich selber in uns hineingepflanzt hat und uns von innen heraus verändert. In sein Bild. Amen. Amen.